Allgemeine Grundlagen zur Entstehung neurotischer Störungen. Kapitel 1: Grundlagen der psychoanalytischen Neurosenlehre. Im ersten Modul wurde bereits der Begriff der Neurose in Abgrenzung zur Psychose erläutert. Psychosen entstehen durch endogene, also von innen erzeugte, oder exogene, zum Beispiel organische Ursachen oder andere äußere Faktoren. Neurosen sind psychische Störungen mit seelischen Ursachen. Man spricht auch von psychogenen oder reaktiven Ursachen. Die klassische Neurosenlehre geht auf Sigmund Freud zurück. Neurosen oder neurotische Störungen haben erlebnisbedingte Ursachen. Sie stehen somit im Zusammenhang mit dem Erleben unserer Umwelt und unserer eigenen inneren Erlebniswelt. Die klassische Psychoanalyse sieht hierin die Grundlage für das Entstehen eines Spannungszustandes, der innerpsychische Konflikte oder Ambivalenz verursachen kann. Diese Zustände führen zu einem affektbesetzten Verhalten oder anderen Symptomen, deren Ursache uns nicht bewusst ist. Neurotische Störungen werden deshalb von den Betroffenen fast wie eine körperliche Erkrankung erlebt. Sie äußern sich durch körperliche oder neurologische Symptome und durch unterschiedliche Angstreaktionen. In der Neurosenlehre von Sigmund Freud werden sie auf unbewältigte Konflikte, Fixierungen und Fehlentwicklungen in prägenden Phasen der frühkindlichen Entwicklung zurückgeführt. Schauen wir uns zunächst die begrifflichen Grundlagen an, auf denen das psychoanalytische Neurosenkonzept basiert. Dort geht man davon aus, dass die meisten psychischen Prozesse unbewusst ablaufen. Nur ein kleiner Teil dieser Prozesse ist bewusst bzw. vorbewusst und kann sofort reflektiert bzw. erinnert werden. Die Psychoanalyse benennt verschiedene Mechanismen, mit denen der Mensch Konflikte, unlustbesetzte Erlebnisse und Traumatisierungen ins Unbewusste verdrängt. Diese können durch bestimmte Auslöser zu einem späteren Zeitpunkt reaktiviert und dadurch aktualisiert werden. Der Mensch reagiert darauf je nach Persönlichkeit und seinen erlebten Erfahrungen mit gesundem oder neurotischem Verhalten. Je mehr dem Mensch die Motive für sein Verhalten verborgen sind, desto neurotischer reagiert er. Ziel der Psychoanalyse als aufdeckendes und regressives Verfahren ist es, diese unbewussten Anteile bewusst zu machen, um Heilung herbeizuführen. In seiner Libido-Theorie geht Freud davon aus, dass der Mensch von zwei Primärkräften beherrscht wird. Zum einen dem Eros, dem Selbsterhaltungs- und Fortpflanzungstrieb. Er wird von der Libido-Energie getragen und folgt somit dem Lustprinzip. Die andere Kraft in uns ist Thanatos, der Todes- und Zerstörungstrieb. In einem gesunden Menschen sind diese Kräfte ausgewogen. Der Trieb ist laut Freud vom Willen und Bewusstsein unabhängig und bildet sich stetig neu. Das strukturelle Persönlichkeitsmodell definiert drei Instanzen: das Ich, das Über-Ich und das Es. Das Es ist die älteste Instanz und teilweise angeboren. Es steht für unsere triebhaften Impulse, die sexueller oder aggressiver Natur sind, wie Liebe und Hass. Das Es spiegelt auch unsere Grundbedürfnisse wie Selbstwertschätzung und Anerkennung wider und steht für unsere intrinsische Motivation. Das Es entspricht mehr den unbewussten Anteilen in uns. Das Über-Ich steht für den normativen Bereich. Dazu zählen Werte und Normen der Gesellschaft. Das Über-Ich steht auch für unser Gewissen und die Idealvorstellungen. Hier spielen Identifikationsprozesse eine wesentliche Rolle. Das Über-Ich wird durch die Erziehung der Eltern und später durch das soziale Umfeld geprägt. Das Ich als dritte Instanz ist der Vermittler zwischen dem Es und dem Über-Ich. Es folgt dem Realitätsprinzip und versucht durch Kompromissbildung die unterschiedlichen Impulse, Interessen und Bedürfnisse beider Instanzen auszugleichen. Es formt sich im Laufe der kindlichen Entwicklung und ist die entscheidende Instanz, denn es zeigt der Welt, wer wir sind. Das Ich spiegelt sozusagen unseren Charakter wider. Das Ich entwickelt unterschiedliche Strategien, mit denen es die verinnerlichten Konflikte abwehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Abwehrmechanismen. Sie sind unbewusst ablaufende Vorgänge, mit denen Angst und Unlust vermieden werden. Diese Prozesse laufen bei gesunden und bei neurotisch kranken Menschen ab. Sie sind also nicht von vornherein krankheitswertig. Pathogen werden sie erst durch ihre Intensität, Dauer und die Art der Beeinträchtigung sowie die dadurch entstehende verzerrte Wahrnehmung der Realität. Die Beschreibung der Abwehrmechanismen geht auf die jüngste Tochter Sigmund Freuds, Anna Freud, zurück, die die Psychoanalyse ihres Vaters weiterführte. Die wichtigsten Abwehrmechanismen sind Verdrängung. Unlustmachende Impulse werden ins Unbewusste abgeschoben und dort gehalten. Man könnte es auch als ein Vergessen aus Angst bezeichnen. Verleugnung. Verleugnung ist der Verdrängung sehr ähnlich. Der Unterschied ist, dass hier unlustmachende Impulse meist von außen kommen. Beispiel: Eine Person erhält eine schlechte ärztliche Prognose. Sie will sich ihre Ängste nicht eingestehen und tritt stattdessen eine Flucht nach vorne an. Verschiebung. Hier werden unlustmachende Impulse, wie zum Beispiel Angst, auf ein anderes Objekt verschoben, das weniger bedrohlich erscheint. Beispiel: Ein Kind hat Angst vor seinem strengen Vater und entwickelt stattdessen Angst vor Hunden. Dieser Prozess entspricht der psychoanalytischen Erklärungsweise für die Entstehung von Phobien. Verschiebung zeigt sich zum Beispiel auch, wenn jemand Ärger an einer dritten Person auslässt. Projektion. Bei einer Projektion werden eigene, unlustmachende Impulse nicht als im Selbst entstanden erlebt, sondern nach außen verlagert, indem man sie zum Beispiel einer anderen Person zuordnet oder unterstellt. Beispiel: Ich bin selbst wütend und sage zu meinem Partner, du bist aber heute wirklich aggressiv. Oder ich habe Lust, Schokolade zu essen und kritisiere mein Kind, dass es zu viel nascht. Aufgrund einer Projektion kann zum Beispiel auch ein Liebeswahn entstehen. In diesem Zusammenhang gehört auch der Begriff der psychosozialen Abwehr. Sie bedeutet, dass man jemanden zum Sündenbock für die eigenen unerfüllten Triebe, Bedürfnisse oder Aggressionen macht. Die Probleme werden auf die andere Person oder eine ganze Gruppe von Personen abgewälzt. Rationalisierung. Hier wird ein aggressiver oder sexueller Triebimpuls mit einer logischen Scheinbegründung gerechtfertigt. Beispiel: Ein Vater verpasst seinem Sohn eine Ohrfeige und sagt, das hat noch keiner guten Erziehung geschadet. Man macht also die Not zur Tugend. Intellektualisierung. Sie entspricht der Rationalisierung, jedoch auf einer höheren intellektuellen Ebene. Beispiel: Eine Frau fragt ihren Mann, Schatz, liebst du mich noch? Der Mann antwortet, lass uns doch erstmal darüber reden, was du mit Liebe meinst. Konversion. Die Konversion ist die Umwandlung eines seelischen Konfliktes in ein körperliches Symptom. Beispiel: Ein Angestellter wird im Büro gemobbt. Am Sonntagabend wird er krank, sodass er nicht ins Büro gehen kann. Dieser Vorgang wird auch als Somatisierung bezeichnet. Isolierung. Bei der Isolierung werden Gefühle von Gedanken getrennt. Dieser Prozess liegt zum Beispiel bei der Abwehr schmerzvoller Erinnerungen und Traumatisierungen zugrunde. Spaltung. Der Spaltung liegt im Wesentlichen der gleiche Prozess zugrunde wie der Isolierung. Ambivalente Empfindungen gegenüber einer Person werden hier auf mehrere Objekte verteilt, was sich zum Beispiel im typischen Schwarz-Weiß-Denken zeigt. Identifikation. Hier werden fremde Motive übernommen und als eigenes Motiv betrachtet. Dies ist ein ganz normaler Prozess in der Erziehung. Neurotisch wird dieses Verhalten erst durch Angst oder Ambivalenz gegenüber einer Person. Ein fast schon stereotypes Beispiel hierfür ist der Mitarbeiter, der mit seiner Meinung zum Chef geht und mit dessen Meinung wieder aus dem Büro herauskommt. Auch die Identifikation mit einem Aggressor, wie sie zum Beispiel schon in Fällen von Geiselnahmen oder während der Nazizeit beobachtet wurde, ist ein Beispiel für die neurotische Form der Identifikation. Introjektion. Hier liegt der Prozess der Identifikation zugrunde. Sie beschreibt eine sehr frühkindliche Identifikation. Die Person empfindet sie als Teil von sich selbst. Beispiel: Ein Erwachsener behandelt sich und andere oft unbewusst so, wie er es selbst durch seine eigenen Eltern erfahren hat. Reaktionsbildung. Sie stellt eine Überkompensation dar. Unbewusste Ängste oder Bedürfnisse werden durch gegenteiliges Handeln ersetzt. Das Über-Ich setzt sich gegen verpönte Es-Impulse durch. Beispiel: Man möchte eigentlich gerne Schokolade essen, versagt es sich aber mit der Begründung, dass man sowieso keine Schokolade mag. Oder man lobt ein Kind bei der Nachbarin, obwohl man sich gerade über es geärgert hat. Regression. Die Regression ist der Rückfall auf eine frühere Entwicklungsstufe. Beispiel: Ein Kind, das vorher trocken war, macht nach der Ankunft eines Geschwisterchens wieder in die Hose oder will gefüttert werden. Sublimierung. Bei der Sublimierung wird ein sexueller oder aggressiver Impuls aus dem Es durch ein wertvolleres bzw. gesellschaftlich toleriertes Verhalten ersetzt. Beispiel: Statt den Mitarbeiter anzubrüllen und der Sekretärin an den Po zu fassen, geht der Chef hier joggen und malt in seiner Freizeit Aktbilder. Ungeschehen machen. Dieser Abwehrmechanismus zeigt sich meist in Form eines Rituals oder einer Handlung, mit der man so tut, als ob bestimmte Dinge nicht geschehen wären. Beispiel sind Waschzwänge im Rahmen von Zwangsstörungen. Oder ein älteres Kind, das ins Bett gemacht hat, bezieht das Bett neu und wirft das alte Betttuch in die Mülltonne. Das waren die wichtigsten Abwehrmechanismen. Ein kleiner Tipp: Bei der schriftlichen Überprüfung werden immer noch gerne Abwehrmechanismen abgefragt. Bitte kreuze nur Begriffe mit den Bezeichnungen an, die du hier gehört oder in der Literatur gefunden hast. Und nicht solche, von denen du denkst, dass sie diese Vorgänge beschreiben. Vergessen oder vorbeireden sind keine Abwehrmechanismen. Ich fasse für dich zusammen: Neurotische Störungen sind missglückte Kompromissversuche gegensätzlicher Interessen und Motive der verschiedenen Instanzen. Sie sind somit Folge oder symbolischer Ausdruck von ungelösten seelischen Konflikten. Die Symptome zeigen sich in psychischen, psychosozialen und körperlichen Symptomen. Es liegt kein organischer Befund vor. Die wichtigsten neurotischen Symptome sind: auf der psychischen Ebene Ängste, Zwänge und Depressionen, auf der emotionalen Ebene innerliche Spannungen, Befindlichkeitsstörungen, Selbstwertproblematiken, Unsicherheit, Kontaktstörungen, Scham- und Schuldgefühle, sowie auf der körperlichen Ebene Schlafstörungen, sexuelle Störungen, Schmerzzustände und neurologisch anmutende Symptome wie Lähmungen, Krampfanfälle und Störungen im Bereich der Sinnesorgane und des Skelettapparates.